HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Er ist einer der dienstältesten deutschen Klimaforscher. Er ist Mahner, Aufklärer und er ist vor allem ein Optimist. Professor Hartmut Grassel. Er war Gründungsmitglied des Weltklimarates, Direktor des Weltklimaforschungsprogramms und er leitete das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Er hat in den letzten 30 Jahren sehr genau beobachtet, wie langsam und wie schwierig der Weg zu Klimaschutzabkommen und verbindlichen Zielen ist. Und dennoch blickt er jetzt optimistisch auf den Pariser Klimagipfel. Ich will wissen, warum. Und ich frage Professor Grassel, warum er nicht nur die Bundesregierung beraten hat, sondern vor allem auch versucht, die Menschen, die Zivilgesellschaft zu erreichen. Hartmut Grassel, jetzt in HR Info das Interview. Herr Grassel, seit gut einem Jahr stehen Sie da, wo ich Sie als Wissenschaftler erstmal nicht vermutet hätte. Auf der Bühne im Hamburger Schauspielhaus. Was machen Sie da?
Im Deutschen Schauspielhaus stelle ich mich selbst dar in einem Stück, das heißt Weltklimakonferenz. Und ich habe am Anfang Rat gegeben, wie man das vielleicht aufbauen könnte. Und irgendwann bin ich eingeladen worden, mitzumachen.
Da spielt dann der Grassel den Grassel.
Genau, oder den Klimaforscher und den, der berät, denn die einzelnen Zuschauer, die müssen arbeiten in diesen 3 Stunden. Sie sind dann ein Mitglied einer Delegation von 195 Nationen, die zum Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen der Vereinten Nationen ja Vertragsstaaten sind. Und dann müssen sie sich so verhalten, wie eine Delegation bei den Verhandlungen jetzt in der nächsten Woche in Paris. Und die meisten sind nach dem Stück von 3 Stunden Dauer begeistert. Nicht alle, aber einige schon.
Was nehmen die mit?
Die nehmen mit, dass das viel komplizierter ist, als sie gedacht haben und dass die Weltklimakonferenzen im Rahmen dieser Konvention der Vereinten Nationen eigentlich ein harter Demokratietest weltweit sind.
Wäre es nicht eigentlich viel wichtiger, vor dem Kanzleramt mal richtig Theater zu machen und Frau Merkel zu schubsen?
Nein. Das wäre nicht notwendig, denn die ist gut informiert. Als promovierte Physikerin muss man ihr den zusätzlichen Treibhauseffekt nicht erklären. Sie ist im Vergleich zu anderen Regierungshäuptern progressiver als viele andere. Aber es ist natürlich klar, dass man immer etwas ein Haar in der Suppe findet und dass das zu langsam geht. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass einige Gruppen sie schubsen wollen. Ich mache das nicht.
Aber ist es vielleicht sogar viel wichtiger, die Zivilgesellschaft, also die Menschen, das Volk zu erreichen, um Veränderungen anzustoßen?
Genau, das ist richtig. Warum haben wir die Energiewende in Deutschland? Wenn wir keine Zivilgesellschaft gehabt hätten, die über Jahrzehnte versucht hat, gegen die Oligarchen bei der Verteilung von Strom in kleinen Schritten und systematisch die Sache selbst in die Hand zu nehmen, hätte doch die Kanzlerin und die Regierung, hätten die doch nicht die Energiewende in Deutschland ausrufen können. Das kann der französische Präsident nicht machen, auch wenn er es wünscht, weil sein Land befangen ist in einer Energieinfrastruktur, die das nicht zulässt, jetzt so rasch den Umbau zu starten, wie das bei uns der Fall ist.
Also das Volk treibt die Politik in Sachen Klimaschutz, ist das so eine Formulierung,
die stimmt? Ja, das ist richtig. Das hat nicht nur bei uns Gültigkeit, sondern in einigen anderen Ländern auch. Denn Sie können doch nicht erwarten, dass Politiker ihre eigene Karriere gefährden mit massiven Entscheidungen, wenn das Volk da nicht mitmachen will. Also ist es dieses Wechselspiel zwischen Regierung und Bevölkerung und einmal drückt die Bevölkerung, einmal ist vielleicht die Regierung etwas voran. Aber dieses Wechselspiel ist notwendig in der Demokratie und die Medien befördern das ja zum Teil.
Also habe ich das richtig verstanden, dass Ihr Auftritt im Schauspielhaus also auch Teil einer Mission ist, in der Sie sagen, ich muss aufklären, warnen, Lösungen aufzeigen, aber ich muss auch mit den Menschen sprechen, nicht nur mit den Politikern und den Entscheidern.
Ich spreche zunächst mit den Menschen, denn wenn Sie die Liste sehen, an wie vielen Stellen in Europa ich wann welchen Vortrag gehalten habe, dann würden Sie das ja kaum noch fragen wollen, dass ich in dieser Mission unterwegs bin. Aber ich muss natürlich in der Wissenschaft verankert bleiben. Ich muss auch selbst noch in der Wissenschaft etwas vorantreiben, damit ich mit Überzeugung in der Öffentlichkeit reden kann.
Und das in einem jungen Alter von 75 Jahren, kann man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen.
Ja.
Schließt sich für mich die Frage an, sind Sie Optimist?
Ja, ich bin einigermaßen optimistisch. Überlegen Sie mal. Wir haben in diesem Jahr ein Drittel des Stroms in der industrialisierten Bundesrepublik Deutschland auch für die Industriebetriebe geschöpft aus erneuerbaren Energien. Wenn ich das Ihnen vor 10 Jahren bei einem ähnlichen Interview gesagt hätte, dann hätten Sie gedacht, na ja, jetzt dreht er durch.
Stichwort Optimismus. Wie optimistisch sind Sie denn eigentlich, dass der Weltklimagipfel, der jetzt ab Montag in Paris stattfindet, sagen wir mal, die Malediven rettet?
Die Malediven zu retten ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit schon zu spät. Deswegen drücken ja auch diese kleinen Inselstaaten im übertragenen Sinn, könnte man sagen, auf die Tube. Es gibt niemanden, der jetzt sagt, na ja, 2,5 Grad würde vielleicht auch reichen. Mhm. Dazu finden Sie keine einzige Delegation mehr, sondern es wird jetzt versucht, das kräftig unter die 2 Grad Celsius zu drücken, weil man merkt, dass der systematische Meeresspiegelanstieg jetzt bereits eingesetzt hat. Denn zum Beispiel schrumpft auch die Antarktis, was man zunächst ja kaum gedacht hat. Aber seit wenigen Jahren haben wir einen besonders präzise messenden Satellitensensor aus Europa im Weltraum, der zeigt, dass in den letzten 3 bis 4 Jahren von den etwas über 3 Millimeter pro Jahr Meeresspiegelanstieg 0,5 Millimeter bereits von der Antarktis stammen. Früher hat man immer gedacht, die stapelt zusätzlich, weil bei erhöhten Temperaturen etwas mehr Schnee auf sie fällt und weil sie so kalt ist und der Schnee dort noch immer nicht schmilzt, auch wenn es 2 oder 3 Grad wärmer wird.
Auch nicht gerade eine positive Botschaft. Kommen wir nochmal zurück zu den Malediven, also ein Inselstaat im Indischen Ozean, dessen Land ja im Schnitt gerade mal 1 Meter über der Meeresoberfläche liegt. Ihre Einschätzung ist, dass es für die jetzt schon zu spät ist?
Ja, nicht generell zu spät, sondern für einige der Atolle. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Geld man in die Hand nehmen kann, um eine Anpassung zu organisieren. Wir in einem reichen Land, wenn bei uns ein großes Hochwasser kommt, das vielleicht auch schon mit den Klimaänderungen verbunden ist, und es kostet 9 oder 13 Milliarden Euro, wie das die beiden großen Hochwasser der letzten Zeit, was die an Kosten verursacht haben, ja, dann verzögern wir eine Steuererniedrigung um ein Jahr oder wir holen es aus der sprudelnden Bundeskasse zum Teil. Und niemand spürt es direkt, außer den direkt Betroffenen, dass wir für eine Wetterkatastrophe bereits 9 oder 13 Milliarden Euro hingelegt haben. Wir federn das bisher noch immer ab, aber die kleinen Inselstaaten können das nicht.
Ja, ich denke auch, der Präsident der Malediven denkt ja darüber nach, Land anzukaufen, um möglicherweise mit seinem kompletten Volk auswandern zu können. Ich finde, da sieht man ja, wie eng das jetzt schon alles ist. Wie optimistisch sind Sie denn, dass der Pariser Gipfel mehr wird als ein Gipfel der Unverbindlichkeiten?
Da bin ich sehr optimistisch, weil zurzeit etwas stattfindet, was wir bisher seit die Konvention in Rio de Janeiro 1992 verabschiedet worden ist, noch nicht hatten. Die 4 größten Emittenten, China, USA, die Europäische Union und Indien, sind geneigt, einem Abkommen zuzustimmen. Die ersten 3 auf jeden Fall. Indien spielt noch mit der sogenannten ethischen Karte und sagt, pro Kopf emittieren wir ja so wenig. Warum sollen wir jetzt schon unsere nun wirklich in Gang gekommene Entwicklung bremsen? Aber die anderen 3 haben kräftige Pläne und auch Versprechungen im Vorfeld gemacht, die Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel, ohne dass sie im Kyoto-Protokoll dabei gewesen sind, haben in den letzten Jahren Kohlendioxidemissionen kräftig zurückgefahren. Die Chinesen machen Versprechungen, aber auch deswegen, weil die Gesundheit ihrer Bevölkerung durch die Kohlekraftwerke kräftig bedroht ist. Und die Europäische Union möchte ja wenigstens bei irgendeinem Thema führend sein. Und das ist momentan noch beim Klimaschutz.
Also Sie denken, es wird verbindliche Ziele geben oder ein neues Klimaabkommen tatsächlich, ein bindendes?
Ja, das wird es wohl geben. Es gibt zwei Versionen, entweder 40-70% Reduktion der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 oder 70-95%. Das ist natürlich vergesellschaftet damit, ob man das 2-Grad-Celsius-Ziel haben will oder kräftig unter das 2-Grad-Celsius-Ziel gehen möchte. Es gibt Verabredungen zu 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr Anpassungshilfe an die Entwicklungsländer. Auch das ist bereits ein Beschluss.
Warum ist das wichtig, diese Anpassungshilfen?
Ja, weil die das nicht verursacht haben und bei denen die Schäden früher auftreten. Und das muss kompensiert werden oder man muss verhindern, dass die Schäden auftreten, dann muss man sich vorher anpassen. Das können Sie zum Beispiel machen, indem Sie Mangrovewälder im Mekong-Delta wieder aufrüsten und kräftiger machen. Dann haben die Wirbelstürmer weniger Angriffsmöglichkeit und setzen nicht so viel Land unter Wasser. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten und es gibt den Beschluss, diesen Anpassungsfonds mit 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu füllen. Der wird laufend etwas größer. Die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel hat 4 Milliarden gegeben. Die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn ich richtig informiert bin, bisher 7. Ob sie das jetzt schon aufgestockt haben, weiß ich nicht.
Ist das möglicherweise auch ein egoistischer Schachzug der Industrieländer, weil es ja neben den Flüchtlingen vor Krieg auch möglicherweise zukünftig Klimaflüchtlinge geben wird, die zu uns kommen wollen?
Ja, Klimaflüchtlinge wird es wohl in dem Sinne, dass sie ihnen dieses Etikett ankleben können, direkt nicht geben, weil es ja immer eine Mischung ist aus Wetterkatastrophen, politischen Wirren, die vielleicht auch wegen der Wetterkatastrophen entstanden sind, und starker Korruption oder Diktaturen. Also es ist eine totale Mischung, wenn ein Mensch davonläuft. Es können die Bomben sein, es kann einfach die Armut sein, es kann der Hunger sein. Das wissen sie nie ganz genau. Und deswegen würde ich sagen, Klimaflüchtlinge in dem Sinne wird es wohl nicht geben. Es wird immer eine Mischung sein.
Eine Sache, die wir oft hören, ist dieser Minimalkonsens. Erderwärmung soll auf maximal 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt werden. Dieses 2-Grad-Ziel, da möchte ich mit Ihnen nochmal drüber reden. Warum ist das eigentlich so wichtig und warum gerade 2 Grad?
Es steht in der Konvention im Artikel 2, dass eine gefährliche Störung des Klimasystems vermieden werden muss. Was ist eine gefährliche Störung? Das muss mit den Politikern ausgehandelt werden. Das kann nicht allein die Wissenschaft definieren. Wir Wissenschaftler haben das relativ früh begonnen, diese Debatte, und haben Lösungsvorschläge gegeben. Ich denke an das Jahr 1987, als die Deutsche Physikalische und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft ein Memorandum veröffentlicht haben, an dem ich mitgeschrieben habe und in dem stand, dass man nicht über 2 Grad Celsius hinausgehen dürfe im Vergleich zu den vorindustriellen Werten, weil man ahnte, damals nur ahnte, also nicht sauber belegen konnte, dass dann der Meeresspiegelanstieg in Dimensionen geht, sodass das Deichhöherziehen nicht mehr hilft. Das war sozusagen einer der Beweggründe oder aber der Verlust an Nahrungsmitteln, vor allem in den tropischen Ländern, wo zusätzliche Temperaturen und dann verlängerte Dürrezeiten die Ernten gefährden.
Also bei einer Erwärmung um maximal 2 Grad sind die Folgen des Klimawandels noch handelbar, so ganz verkürzt?
Ja, so kann man es verkürzt sagen. Und man muss es aber auch einordnen, denn in den letzten Millionen von Jahren war die Temperaturänderung typischerweise 5 Grad Celsius zwischen massiver Vereisung und einer Zwischeneiszeit, in der wir ja jetzt leben. In diesen Zeiten war es um 5 Grad wärmer als damals, als in Hamburg der Eiskuchen Skandinaviens vor der Haustür stand. Deswegen sind 2 Grad Celsius kein Pappenstiel. Das wird von den Bürgern sehr häufig missverstanden, dass das relativ wenig sei. Aber wenn man die Erdmitteltemperatur an der Oberfläche nimmt, dann sind 5 Grad Celsius zum Beispiel am Gardasee der Unterschied zwischen einem Palmenwäldchen heutzutage und damals dem Ende eines Gletschers.
Mhm. Nehmen wir mal an, wir schaffen das mit diesem 2-Grad-Limit im Mittel. Welche Konsequenzen wird das haben für das Land, in dem wir leben, für Deutschland?
Das hat Konsequenzen für einen Zustrom von Menschen aus anderen Ländern, weil wir eine Insel der Glückseligen sein werden, solange wir eine echte Demokratie bleiben.
Also Zuzug oder Zuwanderung, aber auch...
Natürlich keinen Kleingletscher mehr. Eine Landwirtschaft, die zulegen kann, weil die Pflanzen besser wachsen können. Natürlich werden sie stark bedroht von neu eingeschleppten Schädlingen. Das alles wird eine Mischung sein aus zum Teil für einzelne kleine Bereiche wohltuenden Veränderungen, aber insgesamt für das gesamte Land eine finanzielle Belastung, weil wir ja natürlich in Solidarität mit denen, die das nicht verursacht haben, kräftig werden zahlen müssen. Deswegen habe ich ja diese 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr als Anpassungshilfe für Entwicklungsländer relativ früh in unserem Gespräch genannt.
Kräftig zahlen ist ein gutes Stichwort, gilt ja dann wahrscheinlich auch für Starkregenereignisse, die irgendwann aufgefangen werden müssen, für Hochwasser, aber auch für lange Trockenphasen, so wie wir die jetzt zum Beispiel in diesem Sommer hatten.
Oder auch jetzt in den Herbst hinein. Mhm. Zurzeit leidet die Schifffahrt, weil es selten so niedrige Wasserpegel gegeben hat. Unsere Flüsse, die schiffbar sind, wie die Elbe oder die Weser, sind ja nicht verbunden mit einem Schneereservoir wie der Rhein in den Alpen. Und dadurch haben sie generell Ende des Sommers, im beginnenden Herbst, relativ niedrige Pegel. Und dies wird sich natürlich etwas verstärken. Und das haben wir ja in diesem Jahr bereits wieder vorgeführt bekommen, sodass die Schiffbarkeit der Flüsse leiden wird. Es gibt viele andere Dinge, die dabei sich ändern werden. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie stark neue Infektionskrankheiten einwandern werden, wie zum Beispiel jetzt schon nachgewiesen in Italien oder auf dem Balkan, wo eigentlich sonst tropisch genannte Infektionen im Vormarsch sind, weil Mücken eingewandert sind, die diese Erreger verbreiten können.
HR Info, das Interview mit Hartmut Grassel, Klimaforscher. Herr Grassel, was sagen Sie eigentlich den Leuten, die immer noch behaupten, all das, über das wir jetzt gerade die ganze Zeit geredet haben, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass wir so viel CO2 in die Atmosphäre geblasen haben. Das ist ein natürlicher Rhythmus, den wir da erleben.
Ja, das ist immer so. Bei großen Themen gibt es immer ein paar Promille, die das besser wissen. Die haben aber keine Fakten zu bieten. Das sind Irregeleitete bis hin zu Scharlatanen oder solchen, die nach dem bayerischen Spruch arbeiten. Ich bin dafür, dass wir dagegen sind.
Also um das nochmal klarzustellen, der Klimawandel aus Ihrer Sicht ist menschengemacht.
Ja, also daran zweifelt die Wissenschaft schon seit 1995 nicht mehr. Aber es gibt natürlich Interessensgruppen, die mit dem, was zurzeit vorhanden ist, mit der Infrastruktur relativ gute Gewinne machen, und die wollen natürlich verzögern, dass da rasch umgebaut wird, und deswegen geben sie Geld, wie das vor wenigen Tagen wieder durch die Zeitungen ging, dass Exxon eben immer noch einige Gruppen finanziert hat, die die Befunde der Klimawissenschaftler unterminieren sollten.
Aber das ficht Sie nicht an, offensichtlich.
Nein, das hilft uns manchmal sogar, bessere Argumente zu bekommen.
Wenn ich zu Hause im Rheingau bin, kann ich beobachten, dass sich was verändert. Im Weinbau kann man das immer ganz gut ablesen. Sie haben Ihre Kindheit in der Nähe von Berchtesgaden in den Alpen verbracht. Finden Sie, wenn Sie mal wieder zu Hause sind, die Landschaft Ihrer Kindertage da eigentlich unverändert noch wieder, oder hat sich da auch was verändert?
Also wenn man kein feinfühliger Mensch ist, dann hat sich wenig verändert. Man muss schon genau hinschauen. Ich habe als Hüterbub auf der Alm im Jahr 1952 für die wenigen Touristen, die damals schon auf diese hochgelegene Alm auf 1600 Meter über dem Meeresspiegel kamen, Speiseeis gemacht, indem ich von der Hütte, die wir hatten, etwa eine Viertelstunde bis zu einem Lawinenkegel gelaufen bin, also Schnee vom vergangenen Winter, einen Eimer Schnee geholt habe, eine Handvoll Viehsalz reingeworfen habe, denn dann gibt es eine Lösung, die annähernd minus 18 Grad Celsius hat. Und dann habe ich eine Milchkanne reingestellt mit Sahne und mit Vanillepulver und habe anderthalb Stunden lang gerührt und dann hatten wir Speiseeis. Und das haben wir an die Touristen verkauft. Das könnte ich heute natürlich nicht mehr, denn dieser Lawinenkegel ist längst nicht mehr da im Juli und August.
Das, was Sie da beschreiben, sehen Sie das eher nüchtern als Veränderung oder ist das auch schon ein Verlust, den Sie da beschreiben?
Für mich ist das ein Verlust, aber es ist natürlich für viele andere nur eine Veränderung. Wer die Zusammenhänge weniger kennt, der hat wahrscheinlich das kaum bemerkt.
Ja, aber es ist auch, glaube ich, das, was Sie gerade gesagt haben. Man braucht einen Bezug zu der Erde, auf der man lebt oder zu dem Fleck, in dem man beheimatet ist. Ist möglicherweise so dieses entfernt von der Natur leben, in Städten leben, in klimatisierten Häusern leben, auch ein Problem, was die Vermittlung von Klimawandel, von Klimaproblemen so schwierig macht, weil die Leute so weit weg sind von der Natur?
Genau so ist das. Die Bauern merken das eher, diejenigen, die sich für Umweltschutz engagieren, auch. Aber der normale Bürger in der Stadt, der sein etwa 90 oder 95% seiner Zeit im subtropischen Klima verbringt, denn das ist in unseren Zimmern. Wir wollen 20, 21 Grad, es muss die relative Feuchte nicht über 60% sein. Und das machen wir in all unseren Wohnungen, in den Büros. Und nur noch minutenweise springen wir von der U-Bahn ins Bürohochhaus. Dann verlieren wir natürlich den Kontakt zu natürlichen Randbedingungen. Und deswegen ist es auch so schwer, bei vielen Menschen für dieses Thema überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen.
Und es kommt noch hinzu, dass ja die Politiker, die jetzt entscheiden, sehr wahrscheinlich für die katastrophalen Folgen des Klimawandels, also für ihr Tun oder Nichttun, am Ende nicht mehr verantwortlich gemacht werden können, weil sie nicht mehr da sind. Ist das auch ein Problem?
Das sehe ich ein bisschen anders. Politiker haben wir gewählt, damit sie bei schwierigen Entscheidungen eine einigermaßen intelligente Lösung finden. Jetzt werden sie mit etwas konfrontiert, was sie bisher nie machen mussten. In diesem Jahrzehnt muss entschieden werden darüber, wie stark der Meeresspiegel im Jahr 2200 angestiegen sein wird. Und da geht es über Generationen. Sowas hat ein Politiker bisher nicht machen müssen. Und da kommt dann noch die Angst dazu, dass jeder Eingriff in dieses System, das ja von der Droge Kohlendioxid im Wesentlichen abhängt, dass jeder Eingriff verbunden wird mit einer Schwächung der Wirtschaft, was in vielen Fällen ja gar nicht stimmt, aber die Ahnung ist vorhanden und deswegen diese große Reserve, etwas zu entscheiden, weil man ja dem Werk, das in der eigenen Gemeinde ist, schaden könnte oder der großen Automobilindustrie des gesamten Landes. Deswegen diese Zögerlichkeit, obwohl man weiß und die Politiker sind gut informiert, was da am Horizont dreht.
Und sind Sie optimistisch, dass diese Politiker mit genau diesem Verantwortungsbewusstsein jetzt nach Paris fahren?
Ja, die fahren da schon mit diesem Verantwortungsbewusstsein hin. Es gibt natürlich ein paar Störenfriede. Bisher waren das die Australier, auch gerne die Saudi-Arabier. Aber deren Chancen, das Ganze aufhalten zu können, sind kleiner geworden. Sie werden mitnicken.
Herr Grassel, bleiben Sie Optimist?
Ja, danke. Ich bleibe Optimist.
Professor Hartmut Grassel, der deutsche Pionier der Klimaforschung und notorischer Optimist. Das war hr-info, das Interview mit Stefan Bücheler. Auf unserer Internetseite hr-info-radio.de finden Sie dieses Interview hier als Podcast zum Runterladen.